auferstanden, sagen wir uns an Ostersonntag. Ne? Morgen glaube ich schon nicht mehr, ne? Oder? Ne? Morgen wäre es komisch. Und gestern wäre es natürlich noch komischer gewesen irgendwie. Und ja, wir antworten dann voller Inbrunst, ja, natürlich, wahrhaftig, er ist wahrhaftig auferstanden. Und die Frage ist aber trotzdem, habe ich mir so gedacht, glaubst du das wirklich? Ja, Angelika, ich habe schon den Eindruck, dass du das wirklich glaubst. Aber, also, ne, ich frage uns alle mal, ne, alle außer der Angelika. Glaubst du das wirklich? Also, hast du das gestern geglaubt? Ich meine, wir wissen ja alle, was kommt, ne, an Karsamstag. Ne, wir ahnen ja schon, dass das nicht im Grab stecken bleibt, die Geschichte. Und morgen Ostermontag ist auch noch ein Feiertag, aber ja, ist das morgen immer noch relevant für mich in meinem Leben? Also. Ich würde trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen und nicht nur fragen, ist Jesus auferstanden, sondern wenn ich das glauben will, brauche ich ja mindestens als die absolute Grundlage, gibt es Gott. Also mir ist das jetzt in diesen Tagen so deutlich aufgefallen, ich lebe so in zwei Welten, ne, in der Gemeinde, er ist auferstanden und wenn ich die Gemeinde verlasse und überall nur noch Osterhasen und Ostereier. Also das ist, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr mehr geworden ist als letztes Jahr. Also es ist eine Flut an Ostereiern und Osterhasen in den sozialen Medien und überall. Ne? Also boah, das hat mich fast erschlagen. Auch diese, ne, diese zwei Welten, in denen wir irgendwie leben. Gibt es Gott? Und wenn es Gott gibt, dann müsste das ja auch mit der Auferstehung, mit Jesus in seinem Plan liegen und auch stimmen. Menschen haben immer wieder diese Frage gestellt und haben auch immer wieder Zweifel gehabt, ob das wirklich so war mit Gott und Jesus und der Auferstehung. Wir Christen können das nicht beweisen, dass es Gott gibt. Das wäre vielleicht so eine einfache, leichte Möglichkeit. Jemanden, der das fragt, seid ihr das schon mal gefragt worden, gibt es Gott? Kann schon mal passieren, ne? Und dann haben sich natürlich kluge Leute dazu Gedanken gemacht, auf so eine Frage zu antworten, gibt es Gott? Gibt es einen Beweis für Gott? Ne? Und wie gesagt, als Grundlage dafür, dass natürlich auch das mit der Auferstehung von Jesus dann auch gilt. Und es kann sein, dass diese Beweise niemanden wirklich so richtig flashen und überzeugen, dass es dann, okay, du lieferst mir den Beweis, es gibt Gott, ja, dann bin ich dabei. Also, ne, aber es könnte sein, dass es doch irgendwie für die über den Verstand, über das Kognitive versuchen, irgendwas von Gott zu erfassen. Das teilt sich ja auf bei uns Menschen und es sind einige, die versuchen, ganz rational ranzugehen. Wie ist das denn? Gibt es Gott? Gibt es dafür irgendwelche Anhaltspunkte oder vielleicht sogar Beweise? Und wenn man so schaut, die Sarah könnte jetzt, das ist sozusagen noch nicht ein Beweis, aber das ist so. Da kommen wir gleich drauf zurück. Da ist ein Mann, der bei einem anderen irgendwie den Finger in die Wunde legt. Der wollte es nämlich auch ganz genau wissen. Aber nochmal, ja, wir gehen mal eins weiter. Jetzt kommt was Schwieriges. Also es ist Ostersonntag. Ne? Jetzt kommt er mit Beweisen. Also wenn dich das überhaupt nicht anspricht, ne, dann freu dich aufs Kaffee hinterher, freu dich auf die Erlebnisse, aber frag einen, dann wenigstens der neben dir sitzt, hast du schon mal in deinem Leben irgendwas erlebt, wo du sagst, das habe ich deswegen erlebt, weil ich glaube, dass Gott lebt, dass Jesus lebt. Aber vielleicht interessiert dich ja das doch. Es gibt also so eben sogenannte Versuche, von Leuten, von klugen Leuten, das ist über mehrere Jahrhunderte entstanden, so mehrere Beweise zu sammeln. Und diese Begriffe, die könnt ihr auch wieder vergessen, aber ontologischer Beweis, die Vorstellung eines vollkommenen Wesens deutet, also dass wir Menschen diese Vorstellung haben, es könnte ein vollkommenes Wesen geben. Wir Menschen sind unvollkommen, also es könnte was ganz Vollkommenes geben. Und schon allein diese Annahme deutet auf die Existenz von dem vollkommenen Wesen, da ein existierendes Wesen vollkommener ist als ein nicht existierendes. Also wenn Gott nicht existieren würde, dann wäre es ja nicht vollkommen. Kompliziert, ne? Das am Ostersonntag. Ja. Okay, der kosmologische Beweis. Alles in der Welt hat eine Ursache. Also, das sage ich auch immer gern. Also auch, wenn uns manchmal sowas auffällt, wie wir Menschen handeln und reagieren und wir uns manchmal über unsere Mitmenschen wundern, es hat aber immer einen Grund, warum jemand so reagiert. Und manchmal ist es eben nicht so richtig schön, angenehm. Aber alles hat einen Grund, eine Ursache. Und da eine unendliche Kette von Ursachen unlogisch erscheint, muss es also eine erste Ursache geben. Und das wäre dann Gott. Okay. Wenn dich das immer noch nicht überzeugt hat, dann gibt es den teleologischen Beweis. Also da fehlt kein H, das ist tatsächlich so richtig geschrieben. Von dem griechischen Wort telos, das Ziel. Die komplexe Ordnung und Zweckmäßigkeit in der Natur, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Dass wir uns, jetzt zur Zeit ist ja alles schön grün, und das bricht ja, also dieses satte, helle Grün an den Bäumen und Sträuchern, und wenn du mal so eine Blüte abmachst oder ein Blatt, das ist ja filigran ohne Ende und wie das zusammenhängt und sensationell, und dann gibt es ja noch viel komplexere Dinge in der Schöpfung. Aber diese komplexe Ordnung und Zweckmäßigkeit in der Natur, zum Beispiel Feinabstimmung des Universums. Also wenn unsere Erde nur ein Grad weiter nach links driften würde, dann würden wir alle hier nicht sitzen. Dann würden wir uns alle in irgendwelchen Kellern verstecken, weil es entweder zu kalt oder zu warm wäre. Deutet auch einen intelligenten Schöpfer. Und da gibt es ja so eine eigene Richtung, Designer, hin. Und das letzte von den vieren ist ein moralischer Beweis, das menschliche Bewusstsein, unser menschliches Bewusstsein für objektive Moralwerte. In allen Teilen der Welt gibt es ähnliche, nicht genau gleiche, aber ähnliche Moralvorstellungen. Also dass man nicht einfach jemanden einfach so umbringt. Das hat sich so auf der ganzen Welt rumgesprochen, dass das eigentlich eine ganz zweckmäßig praktische Sache ist im Miteinander. Das menschliche Bewusstsein für objektive Moralwerte und Pflichten lässt auch darauf schließen, dass es jemanden gegeben hat, der uns Menschen das mal irgendwie irgendwann und auf verschiedenen Wegen vermittelt hat. Es geht jetzt nicht um, es gibt verschiedene Götter, es geht nur um die Moral, um moralische Gesetze. Seid ihr noch dabei oder ist das zu, geht noch? Okay, dann ich breche es eins runter. Es gibt noch zwei weitere. Das sind mehr so persönliche, Beweise. Eine persönliche Erfahrung. Viele Menschen sehen ihre persönlichen Erfahrungen, Gebetserhörungen und ein Gefühl von Sinnhaftigkeit oder die Liebe auch als ein Beweis für Gott in ihrem Leben. Das ist so auf der persönlichen Erfahrungsebene. Und ich glaube, das können viele von uns einfach teilen. Das ist so, dass das nicht einfach so zufällig ist, dass das viele Menschen so in sich haben, diese persönlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben mit diesem einen Gott, den es wirklich gibt. Und das ist natürlich immer auf der persönlichen Ebene. Und als letztes auch Wunder und Prophezeiungen. Erfüllte biblische Prophezeiungen werden von manchen auch als Beweis für ein göttliches Wirken und die Wahrheit der Schrift angeführt. Klingt ein bisschen abstrakt. Ich denke, viele von uns würden das einfach so, ja klar, da wäre ich nie drauf gekommen, dass man das hätte in diese Reihe reinsetzen können. Das sind natürlich so Gottes Beweise, die, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum von klugen Leuten gesammelt wurden. Also Kant, der Herr Kant ist einer von denen. Der hat sich immer ein bisschen schwer getan mit solchen Gottesbeweisen, aber bei einem von denen hat das so zugestimmt. Also das sind jetzt mal so sechs Ideen, die man vielleicht, wenn man mit jemandem im Gespräch ist, der so auf dieser rationalen Ebene vielleicht auf der Suche oder auf die Frage gestoßen ist, gibt es diesen Gott wirklich? Vielleicht gibt es doch das eine oder andere, was uns dabei helfen kann. Solche konkreten Gedanken oder solche theoretischen Gedanken haben die Menschen zur Zeit Jesus noch nicht so stark bewegt, glaube ich. Sie hatten andere Probleme, vor allem mit der Auferstehung von Jesus. Darum soll es ja heute gehen. Die Jünger Jesu wollten auch nur das glauben, was sie sahen. Da reihen sie sich ja ein in viele Menschen, dass wir kein Problem haben mit dem, das anzunehmen, dass das richtig ist, wenn wir es einmal gesehen haben. Aber was wir nicht gesehen haben, wer weiß, ob das wirklich so ist. Und dazu möchte ich uns eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, Johannes 20, die Verse 19 bis 29 lesen. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann kann ich es nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger noch drin und Thomas war bei ihnen. Und Jesus kommt, als die Türen immer noch verschlossen waren, und trat mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Eine bekannte Geschichte, wo es um Glauben und Zweifel geht. Und um die Geschichte gut zu verstehen, müssen wir uns kurz in die Situation der Jünger hineinversetzen. Irgendwann trat Jesus in ihr Dasein. Dieser Jesus brachte ihnen eine neue Idee, eine neue Wirklichkeit von Gott. Er brachte ihnen etwas, was Jesus immer wieder als Gottes Reich beschrieben hat. Jesus brachte ihnen das Leben, ein gutes, erfülltes Leben, ein anderes Leben. Durch seine Nähe, durch diese Nachfolge mit ihm, spürten sie, dass ihr Dasein jetzt einen anderen, einen neuen Sinn bekommen hatte. Ja, der Klassiker ist, Petrus erkennt das einmal, vom Fischer, der für Fische zum Menschenfischer. Und dann ist Jesus tot. Er wurde gekreuzigt und natürlich waren die Jünger mehr als traurig. Mit diesem Jesus ist ihnen etwas genommen worden, was ihr Leben, was ihre letzten 3 Jahre ausgemacht hat, gefüllt hat. Es war ja nicht nur so, dass es irgendein Rabbi war mit irgendeiner Schule. Das hätte ja schon für Handwerker, für Fischer voll Sinn gemacht, dass sie mal so eine dreimonatige Fortbildung bekommen. In rabbinischer Lehre, von einem Speziellen auch noch. Sondern er hat ihnen etwas von diesem Reich Gottes, das Gott schon damals in Israel beginnen wollte, auf unserer Erde zu platzieren. und das bis in die Ewigkeit reicht. Eine neue Gemeinschaft, ein neues Miteinander mit Gott, Gott Abba, Vater nennen zu können. Das war kein unbekannter Gedanke im Judentum, aber der wurde nicht so praktiziert. Und dann machten sie auch noch eine andere Erfahrung. Jesus lebt, so wie die Emmausjünger das am Brotbrechen erkannt haben. Manchmal sind das ganz ungewöhnliche Sachen, die Menschen darauf bringen, dass die Sache mit Jesus doch stimmt. So wie er das Brot gebrochen hat, das machte kein anderer. Ich meine, gut, so ein bisschen Toast, ne? Was kann man da großartig als, ne, links und rechts anfassen, auseinanderreißen? Gut, es war kein Toast damals, aber in dieser Geschichte war Thomas nicht dabei. Das erste Mal, als Jesus die zurückgezogenen, ängstlichen Jünger aufgesucht hat, die auch nicht so recht wussten, wie geht's jetzt weiter. Er hat es ihnen mindestens dreimal gesagt, dass er auferstehen würde, aber wer weiß, stimmt das wirklich? Er zweifelte das an, der Thomas. Er war nicht dabei. Er hat eine schlechte Ausgangsposition, eine schlechtere Startposition gehabt. Schließlich weiß man, dass es so etwas eigentlich nicht gibt. Von den Toten ist noch keiner zurückgekommen. Wäre der Tod besiegt, dann müsste man das doch irgendwie merken. Dann müsste man das doch mit den Händen greifen können. Genügt es nicht schon, wenn man seine Einstellung ändert? Wenn man einfach offen ist für einen handelnden Gott im Leben und sich nicht so sehr von dem, was das Leben runterzieht, was im Leben runterziehen kann, in die Tiefe ziehen lässt? Vom Tod, Leid, Krankheit, Schmerzen, Ängsten, Streit, Konflikten, Sorgen, alles das, was für uns ja heute auch völlig bekannt ist und was wir auch alle erleben. Kannst du glauben, dass Gott unsere Welt fest in den Händen hält? Oder scheint es nicht manchmal so, als wenn Gott vielleicht alles angestoßen hat und sich dann ein bisschen zurückgezogen hat und uns mit der Welt, mit der gefallenen Welt, sich selbst überlässt? Kannst du auch glauben, dass er in dein Leben, in seinen Verlauf eingegriffen hat und auch weiter eingreifen möchte und es fest in seinen Händen hält? Vielleicht ist das aber gar nicht so die Frage, ob Gott mir die Sorgen nehmen könnte. Natürlich, theoretisch kann Gott alles, das ist ja keine Frage. Aber will er sie mir nehmen, die Ängste und die Sorgen? Hat er das in meinem Leben vor oder betrifft das nur den anderen, von dem ich das mal gehört habe? Oder bei Bibel-TV gesehen oder in einer christlichen Zeitschrift gelesen habe? Und eine Sache ist mir, die hat Gott mir so gezeigt im Umgang mit unseren Zweifeln, Ängsten und Sorgen. Ich stehe im Fitnessstudio nach dem Training am Tresen und warte auf den Eiweißshake, den ich da gern trinke. Und unterhalte mich da ein bisschen über, und es ging um Sorgen. Und dann schießt mir so ein Gedanken rein, dass ein Rezept gegen Sorgen, besonders dass die Sorgen von morgen, und auch das gilt sicherlich auch für Zweifel, ist das Leben in der Gegenwart, im Heute, Hier und Jetzt. Jeder von uns hat sicherlich, vielleicht heute Nachmittag noch nicht, aber in der kommenden Woche die eine oder andere Herausforderung. Oder sag mal, wenn die Schule wieder beginnt, ne? Jetzt habt ihr in Ferien, ist ja alles noch schick und easy, aber wenn die Schule erst wieder beginnt, da könnte man ja heute schon dran denken. Was, nächste Woche ist ein Arzttermin, was auch immer, irgendwas. Jeder kann mindestens eine Sache aufzählen, wo er einen Termin hat, auf den er sich vielleicht nicht ganz so sehr freut. Und als ich da so stehe und auf den Shake warte, ne, dann schießt mir so ein Gedanken in den Kopf, dass es irgendwie bei dieser Frage darum geht, in der Gegenwart zu bleiben. Jetzt stehe ich hier am Tresen in diesem Fitnessstudio, warte auf einen leckeren Eiweißshake und habe die Chance, mit der Mitarbeiterin da vielleicht auch über Glauben zu reden. Und nicht schon jetzt wieder dran zu denken, ah, am Nachmittag habe ich noch das und morgen habe ich jenes und das ist vielleicht auch ein bisschen problematisch und da ist das und jenes. Gerade in dieser Zeit erlebe ich, wie wohltuend es ist, wenn meine Gedanken nicht nur immer um Dieselpreise, den Irankrieg oder weitere Inflation oder andere Themen, die sicherlich uns alle irgendwie immer wieder beschäftigen wollen, weil wir ja alle in der gleichen Welt leben, kreisen. Wenn meine Gedanken nicht immer wieder nur darum kreisen. Thomas will sich eigentlich erstmal nicht ändern. So schnell lässt er sich von seiner Trauer um Jesus, um den gekreuzigten und begrabenen Jesus nicht nehmen. Und es gibt sicherlich auch unter uns eine Tendenz, dass wir gern daran festhalten, an unseren Sorgen, an unseren Zweifeln. Wir jammern und klagen über dieses und jenes und das ist auch ganz leicht, mit unseren Mitmenschen dazu einzustimmen, weil das in Deutschland auch so zelebriert wird. Ja, dass irgendeiner nennt irgendein Problem, irgendeine Krankheit und dann fällt uns allen immer was dazu ein und wir können ganz leicht daran einstimmen und das ist gar nicht so leicht, mit etwas Hoffnungsvollen gegenzuhalten. Aber ich glaube, auch in dieser Geschichte können wir etwas sehen, was Gott eigentlich vorhat, nicht nur mit Thomas, sondern auch mit uns. Bevor Thomas seine Einstellung ändert, klar, will er Beweise. Er will seine Hände in die Wunden von Jesus legen, menschlich verständlich. Und Thomas braucht diese spürbare Wirklichkeit, die Realität. Er will sehen und anfassen. Auf diesen Thomas geht Jesus ganz einfühlsam ein. Kein Vorwurf, keine Herabstufung. Wenn ich das so lese, denke ich mir, dass Jesus auch mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen so einfühlsam umgehen möchte und es auch tut. Trotzdem enthält diese Geschichte aus dem Johannesevangelium auch für uns gute Hinweise. Zunächst wird uns durch Thomas vermittelt, dass Zweifel durchaus normal sind. Dann erfahren wir, dass es beim Glauben nicht ums Sehen geht. Was ich schwarz auf weiß sehe oder weiß auf schwarz, wenn man im Handy eine andere Einstellung hat, muss ich gar nicht mehr glauben. Das kann ich ja sehen. Ich sehe es doch. Aber weil Glauben nichts oder nicht nur etwas mit so einer anfassbaren, spürbaren Wirklichkeit zu tun hat, und der Immanuel Kant hat diesen Fakt bei diesen Gottesbeweisen am Anfang das hat ihn quasi dazu überführt, zu sagen, okay, da könnte doch was dran sein an einem dieser Gedanken. Ist und bleibt Glauben immer ein Wagnis. Es wird, solange wir hier auf der Erde sind, keine hundertprozentige Gewissheit geben und es wird immer auf unseren Glauben darauf ankommen. Und ich denke, dass Gott uns das auch ganz bewusst zumutet, dass wir unseren Glauben brauchen, um Gott zu sehen, um mit Jesus zu leben, um anzunehmen, dass es über diese Welt hinaus mehr gibt, dass es eine Hoffnung gibt für ein erfülltes, für ein anderes Leben. Auch wenn es uns punktuell immer mal wieder zurückkatapultiert. In die Wirklichkeit, in die Fragen, in die Zweifel und manchmal sogar auch Sorgen. Solche Glaubenserfahrungen sind nicht verobjektivierbar. Nee, solche persönlichen Fragen bleiben immer subjektiv. Nicht objektiv. Genau. Sie sind und bleiben unsere persönlichen eigenen Erfahrungen und der eine macht in dem einen Bereich etwas andere Erfahrungen als der andere in dem anderen Bereich. Und deswegen hat das ganz viel mit Glauben und Vertrauen zu tun. Nicht nur, weil diese Wurzel im Griechischen das Gleiche ist, sondern weil diese beiden Begriffe ausdrücken, was Gott uns zumutet, was Gott auch an uns an Ostern zumutet. Es zu glauben und ihm zu vertrauen, dass Jesus auferstanden ist. Und dass es vielleicht nicht immer so geschieht wie bei den Emmaus-Jüngern, dass es an irgendwas zu erkennen ist. Glaube ist Vertrauen. Zum einen, weil Gott ist, obwohl wir ihn nicht sehen. Und zum anderen, weil dieser Gott will, dass wir ihm vertrauen und ein anderes Leben, ein erfülltes Leben, ein von ihm gefülltes Leben nehmen. Damit sind nicht automatisch alle Fragen, Zweifel und Sorgen weg. Aber wir haben einen Punkt, an dem wir uns immer ausrichten können. Ein Fixpunkt. Jesus möchte unser Fixpunkt sein. Er ist auch deshalb auferstanden und hat später für uns diesen guten Heiligen Geist geschickt, damit wir etwas außerhalb unseres eigenen Kosmoses, unserer eigenen Ängste, Fragen und Zweifel haben. Etwas, an dem wir uns immer wieder ausrichten können. Und von diesem Fixpunkt ist Jesus ist in der Bibel, besonders im Neuen Testament, so viel die Rede, dass es sich lohnt, immer wieder auf diesen Fixpunkt Jesus zu konzentrieren. Wir werden immer wieder, oder wir stehen immer wieder in der Gefahr oder in der Situation, dass unser Vertrauen weggeschwemmt werden will. So wie am Meer. Ne? Du stehst am Meer und auch wenn vielleicht kein großer Wellengang ist, aber es kommt immer eine neue Welle. Ne? Und du malst vielleicht was in den Sand rein. Ne? Du schreibst vielleicht Vertrauen rein in den Sand. Und kommst nach 10 Minuten wieder, also wenn du es nah genug an die Wellen ranschreibst, und weg ist es. Ja, und du musst es wieder reinschreiben. Es ist wichtig, dass wir einen Fixpunkt außerhalb unseres eigenen Kosmoses haben, unsere eigenen Ängste, Sorgen und Fragen. Trotz Tod und Leid, trotz allem, was das Leben verdunkelt, trotz allem, was gegen Gott sprechen könnte, es gibt dieses Leben, das Gott für uns bereithält. Und dieses Leben bedeutet nicht ein Leben ohne Ängste, ohne Zweifel, ohne Sorgen. Aber es bedeutet, dass wir die Chance haben, aufzublicken. Weil Jesus auferstanden ist, ist er vorausgegangen. Und er ist sozusagen vor uns. Und wir können immer auf ihn als Fixpunkt schauen und können alle unsere Fragen, Zweifel und Sorgen daran ausrichten, messen lassen. Dafür steht die Auferstehung Jesu. Dafür ist Jesus auch auferstanden, um uns frei zu machen dafür, für ihn und für das Leben mit ihm bis in eine Ewigkeit. Für diese gute Nachricht brauchen wir nicht nur Ostersonntag, sondern unser ganzes Leben. Mit ihm an unserer Seite und ihn vor uns als Fixpunkt, auch über Ostern hinaus. Amen.